Two Persians in a Pot. Was bedeutet es eigentlich, persisch in Deutschland zu sein? Genau darum geht's in diesem Podcast. Um Kultur, Klischees und das Gefühl, zwei Heimaten zu haben. Mit Yasamin Meregani und Nahal Manishkarimi.
Hallo, hallo zusammen und herzlich willkommen zu Two Persians in a Pot. Folge 29 ist am Start mit mir, Yassi.
Und natürlich auch mit mir. Hallo, ich bin Nahal.
Schön, dass ihr wieder dabei seid und noch schöner fast. Wir haben mal wieder Besuch in unserem Podcast. Shushan Delal ist bei uns, kurz Delal. Delal hat türkisch-kurdische Wurzeln, ist in Duisburg aufgewachsen. Und wir beide kennen uns übers Mentorenprogramm Neue Deutsche MedienmacherInnen. Das habe ich euch vor ein paar Folgen, glaube ich, schon mal erzählt oder ans Herz gelegt, dieses Projekt. Und Nahal hat Delal auch letztens kennengelernt, weil sie bei uns bei RTL zu Besuch war. Und dann hatten wir beide die Idee, sie einzuladen.
Ja, yeah, mega gut. Ich freue mich, dass es klappt. Also herzlich willkommen, liebe Delal.
Dankeschön. Ich freue mich, hier sein zu können.
Delal, bevor wir jetzt so richtig in diese tiefen journalistischen Fragen eingehen, erzähl doch mal ein bisschen was über dich erstmal. Wir wollen dich ja hier kennenlernen. Du bist ja quasi eine Kollegin von uns, aber halt nicht bei RTL, sondern in einem ganz anderen Bereich. Was machst du denn genau?
Ich bin die Shushan Delal, ich bin 21 Jahre alt, Studentin und nebenbei arbeite ich beim Bayerischen Rundfunk für PULS, dem jungen Netzwerk des Bayerischen Rundfunks. Und dort arbeite ich unter anderem für ein Empowering-TikTok-Format, das nennt sich Auf Null, und für das Nachrichtenformat des Bayerischen Rundfunks BR24 im Community-Management. Und ab und zu war ich als Gasthost für die PULS-Reportage dort.
Schön. Und wie lange machst du das schon?
Ich mache das Ganze seit September 2021, denn ich bin durch ein sogenanntes Trainee-Programm, nämlich das PULS-Talente-Programm, reingerutscht.
Cool. Sehr, sehr cool. Delal, ich kenne dich ja jetzt über dieses Programm, wovon ich eben erzählt habe, Neue Deutsche MedienmacherInnen. Das ist ja für alle, die es noch nicht gehört haben, ein MentorInnen-Programm für Menschen im Journalismus mit internationalen Wurzeln. Und du hast damals, wenn ich das so erzählen bzw. droppen darf, in deiner Bewerbung irgendwie ganz klar geschrieben, so, ja, ich bin in Duisburg aufgewachsen, aber meine Wurzeln, meine Heimat liegt 3000 Kilometer entfernt von Deutschland. Und das ist auch die Heimat deines Herzens. Und du hast explizit geschrieben, du bist Kurdin aus dem türkischen Bereich. Was können wir uns alle darunter vorstellen? Was bedeutet das genau für dich?
Ja, also das bedeutet vieles. Ich meine, ich bin hier geboren und aufgewachsen. Deutschland ist auch Teil meiner Heimat. Ich meine, wer sagt dann, dass man nur eine Heimat haben kann? Also ich finde, Deutschland ist meine Heimat und eben Kurdistan, das hört sich so komisch an, aber ja, Kurdistan ist auch Teil meiner Heimat. Und dort liegen halt einfach meine Wurzeln, also da, wo ich in Anführungszeichen eigentlich herkomme. Und die kann ich und will ich auch nicht vergessen, weil die formen mich auch zu der Delal, zu die ich heute bin. Denn meine Mutter hat auch schon immer gesagt, bei uns ist einfach anders. Und ich habe es damals nicht so sehr gecheckt, aber im Laufe des Aufwachsens habe ich gecheckt, hey, bei mir läuft wirklich alles anders. Also während andere halt während andere sich nicht mit Papierkrams oder sonstiges beschäftigen müssen, müssen wir zum Beispiel unseren Eltern helfen beim Papierkrams. Also ich kenne so viele Menschen, die sich irgendwie mit 10 Jahren Briefe vom Finanzamt durchlesen und dann eben den Eltern übersetzen. Und das ist ja kein leicht verständliches Deutsch, vor allem wenn du 10 Jahre alt bist, dass du da gerade liest und versuchst zu übersetzen in eine andere Sprache. Das ist halt eben schon einfach anders. Und ja, ich war auch tatsächlich dieses Jahr das erste Mal seit 14 Jahren wieder in meiner Heimat. Und ich muss sagen, ich hätte echt vor Glück heulen können, denn ich habe mich, glaube ich, noch nie in meinem Leben so krass aufgenommen gefühlt und so krass wie wirklich zu Hause. Und dort ist halt einfach ein Riesenteil von meiner Familie. Ein Riesenteil ist auch hier in Deutschland, aber diesen Teil sehe ich halt einfach nie. Aber man darf natürlich nicht vergessen, Deutschland gehört auch zu meiner Heimat, denn ich bin hier aufgewachsen. Und ich habe dementsprechend auch hier viele Freunde, ich habe einen Umkreis, ich habe viele Bekannte, ich habe hier viele Erinnerungen, die ich einfach hier ranknöpfe. Ja, das kann man nicht vergessen.
Hast du, als du jünger warst, gemerkt, dass du quasi ich sage jetzt mal in Anführungszeichen, andere Wurzeln hast. Also, weiß ich nicht, jetzt hast du klar gesagt, ne, mit Eltern geholfen, früh Briefe übersetzt etc. Aber wie hat das dein Leben sonst so in on a daily base beeinflusst? Also hast du in der Schule irgendwie was davon gemerkt?
Also da kann ich auf jeden Fall sagen, ja. Aber ich muss auch sagen, bei mir war es ein kleiner Switch. Denn in der Grundschule war ich sehr, sehr schüchtern. Ich war eine komplett schüchterne Maus. Denn ich war die einzige People of Color, sagen wir mal. Und da wurde ich halt plötzlich irgendwie zur Religionslehrerin. Also die Lehrerin hat mich halt einfach so mitten in der Klasse, und ich war sehr schüchtern, und die hat mich halt aufgefordert zu erzählen über das Opferfest. Und ich wusste damals nicht, was die meint mit Opferfest, weil bei uns zu Hause sagt man immer Bayram oder Kurban Bayram oder Sheker Bayram. Und ich wusste einfach echt nicht, was sie meint, als sie gesagt hat, bitte erklär uns jetzt das Opferfest. Und da war ich halt echt ein bisschen sehr verloren, aber das ist jetzt nur so die eine Sache, die halt so in der kleinen Schule passiert ist. Es war auch immer so, dass zum Beispiel manche einfach nicht mit mir rumlaufen wollten. Die haben gesagt, bitte entfern dich. Aber dann kam halt der Switch, als ich dann auf die weiterführende Schule gekommen bin. Denn in der Grundschule war ich quasi immer die Einzige, POC. Und dementsprechend war ich, glaube ich, ein bisschen schüchtern. Aber in der weiterführenden Schule bin ich ein bisschen aus mir rausgekommen. Denn ich bin aufgewachsen in Duisburg-Marxloh. Das ist bekannt, sag ich mal so. Und dort waren halt einfach so viele, die genauso waren wie ich. Und wenn dann mal eben sowas passiert und der Lehrer sagt so, hey, erzähl mal was über das Opferfest, gibt's halt irgendwie 10 andere Schüler, die dann aufstehen und sagen, ey, warum muss das ungefähr Dellal, also warum soll das Dellal machen? Also es gibt so viele Menschen, die einfach, sag ich mal, in Umgangssprache meinen Rücken haben. Und dort, ich muss sagen, das war einfach so eine schöne Zeit, meine Schule, in der, also ich bin auf ein Gymnasium gegangen, und ich muss sagen, das war eine sehr, 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 sehr schöne Zeit, weil jedes Mal, wenn irgendetwas in diese Richtung passiert ist, mit Diskriminierung oder Rassismus, hatte ich immer die ganze Klasse, die einfach hinter mir stand. Und das hat nicht jeder. Und ich glaube, ich meine, es gibt viele Menschen, also ich kenne auch viele Freundinnen, die als einzige POC zum Beispiel in Bayern aufwachsen und die mir dort ihre Geschichten erzählen, wo ich mir so denke, oh mein Gott, es tut mir so leid, weil ich hatte das ja auch so ungefähr bis zu meiner Grundschulzeit. Und das macht schon was mit dir, weil jetzt bin ich gar nicht mehr schüchtern. Wenn ich Leuten erzähle, hey, ich war mal eine schüchterne Maus, gucken die mich immer alle schief an und sagen, was? Dellal? Wirklich? Du warst schüchtern? Aber ja, tatsächlich, ich war sehr schüchtern. Aber ich habe einfach gemerkt, das war einfach nicht das richtige Umfeld für mich. Du wächst dort, wo auch das richtige Umfeld für dich ist.
Hast du dann sowas, wenn, keine Ahnung, wenn sowas passiert ist, irgendwie in der Grundschule, hast du das dann irgendwie zu Hause besprochen? Du hast ja auch mehrere Geschwister. Aber ich, also ich weiß es jetzt nicht, ne, wenn du erzählst, so, ihr hattet quasi zu Hause andere Themen wie, wir müssen irgendwelche Briefe erstmal übersetzen. Hatte das dann irgendwie auch Raum bei dir so in der Familie, dass du gesagt hast, ey, ich wurde irgendwie jetzt total rausgezogen quasi und nur ich sollte jetzt was über das Opferfest erzählen, nur wegen meiner Herkunft. Also weißt du, wie ich das meine? Hatte das Raum, dass ihr das besprechen konntet?
Ja, ich weiß, was du meinst, aber ich muss sagen, ich habe es damals gar nicht so sehr realisiert. Und ich glaube, das ist bei vielen anderen auch so, aber meine Eltern haben mich immer aufgezogen, dass ich sehr dankbar sein kann, dass ich hier bin, weil eben all meine anderen Cousins sind gerade nicht hier, und dieses Land bietet mir einfach Möglichkeiten, und dass ich die nutzen soll und dass die Bildung immer an Stelle Nummer 1 steht. Und deswegen habe ich die ganzen Sachen, die damals passiert sind, die habe ich ehrlich gesagt nie wahrgenommen. Aber erst im zunehmenden Alter ist mir dann aufgefallen, so, ey, da sind echt manche Sachen passiert, die vielleicht nicht so korrekt waren und wo ich vielleicht hätte was sagen sollen. Und ich war auch damals einfach nicht so aufgeklärt, dass ich dann zu meinen Schwestern hingehe und sage, hey, ich glaube, da hat was nicht gestimmt. Ich habe das nicht realisiert, dass das nicht okay ist, was damals passiert ist.
Ja, das hatten wir, glaube ich, alle so ein bisschen, ne, als wir noch jünger waren. Also ich habe auch Alltagsrassismus oder so, habe ich jetzt nie so wahrgenommen, wo ich jetzt im Nachhinein denke, boah, krass, vielleicht sind so Kommentare wie, wow, du sprichst aber gut Deutsch, nur weil ich anders aussehe als jetzt vielleicht, ne, weiß ich nicht, andere, dass das dann schon Alltagsrassismus ist, das haben wir als Kinder, glaube ich, einfach nicht so wahrgenommen.
Man hatte ja auch, glaube ich, gar nicht so den Begriff dafür, ne? Also das kam ja jetzt so in den letzten Jahren, dass dieses ja, dieses Wort Alltagsrassismus und was das alles bedeutet und mit sich bringt und so, das hat man, also man hat jetzt einfach einen Begriff dafür, den man, finde ich, früher überhaupt nicht hatte. Aber Della, du hast ja gerade auch schon ein bisschen von deiner Herkunft beziehungsweise deiner zweiten Heimat erzählt und du willst ja auch als Journalistin auf die Situation der KurdInnen weltweit aufmerksam machen. Und wir haben uns gedacht, wir wollten dir einfach jetzt die Chance geben, einfach zu erzählen oder uns auch aufzuklären, was wir eigentlich wissen müssen. Was ist dir besonders wichtig?
Also ich finde, mit das Wichtigste ist einfach zu erkennen, dass wir Kurden Kurden sind. Denn es gibt so viele Kurden, die einfach sich verstecken, weil sie Angst haben, deren eigentliche Identität zu sagen. Und es gibt sehr viele, die mir auch meine Identität absprechen, die sagen, hey, du bist eigentlich gar keine Kurdin, du bist eigentlich Türkin, du wohnst in der Türkei. Und ich habe das auch letztens erst mitgekriegt, zum Beispiel, ich habe auch eine persische Freundin, die heißt Arvin, ziemlich witzig, die hat einen kurdischen Namen. Und ich habe mit der geredet und die hat gerade gesagt, dass voll viele, die eigentlich sich als Perser ausgegeben haben, jetzt gerade wegen der ganzen Revolution im Iran, gerade enttarnen, aber dass sie quasi sagen, hey, das sind eigentlich alles Kurden gewesen. Deswegen, ich finde, das Wichtige, also eine der wichtigsten Sachen ist einfach, dass Kurden Kurden sind, dass wir was Eigenes sind. Wir sind keine Türken, wir sind keine Iraner, wir sind keine Iraker, wir sind keine Syrer. Wir haben eine eigene Sprache, wir haben eine eigene Kultur, wir haben eine eigene Tracht, wir haben unsere eigene Musik und wir haben unsere eigenen kulturellen, zum Beispiel Frisuren. Also wir sind halt einfach eine unterdrückte Minderheit, die in vielen Regionen unterdrückt werden. Sei es in der Türkei, sei es im Irak, in der Türkei oder auch unter anderem in Deutschland. Allein was für Rassismus ich auch von Faschisten hier in Deutschland erlebt habe, das ist auch nicht korrekt. Also was mir da alles gesagt wurde und wie viele, allein diese ganzen Kurdenwitze, so mit Landliebe oder hahaha, geh mal zu Kaufland, dort findest du dein Land. Ich finde, es ist einfach alles gar nicht witzig und die Leute wissen gar nicht, was für ein Leid hinter diesem Volk steckt. Wir sind einer der größten Ethnien ohne einen eigenen Staat und wir sind eines der ältesten Völker auf der Welt. Deswegen wünsche ich mir auf jeden Fall viel mehr Aufklärung in dem Thema, damit eben genau solche respektlosen Witze nicht mehr passieren oder auch die ganze Erklärung, also so oft muss ich mich ja auch selbst erklären, ne? Wenn ich sage, hey, ich bin Kurdin, viele Menschen wissen nicht mehr, was das ist. Viele Menschen sagen auch, where is Kurdistan and is this what? Und dann muss ich einfach nochmal ganz erklären, yeah, it's a place in the Middle East, also es ist so eine Region im Mittleren Osten und wir sind so irgendwie durch vier geteilt und all das. Und ja, das finde ich halt eigentlich echt traurig.
Gibt's da bestimmte Seiten oder Organisationen, die du jetzt so per se uns und allen Zuhörenden empfehlen kannst, weil ich versuche immer dann, dass wir so einen Mehrwert bieten, dass sich auch andere informieren oder auch wir nochmal genauer informieren. Gibt es da irgendwie so auch Instagram gerne Seite, irgendwas, was wir verlinken könnten, was man nochmal so nachlesen kann?
Das ist das große Ding. Es gibt nicht eine 1:1 Seite, die ich euch empfehlen kann, die komplett neutral berichtet, muss ich sagen. Die sind halt schon sehr, sagen wir mal, sehr, sehr linksorientiert oder sehr, sehr in andere Richtungen. Aber es gibt zum Beispiel eine gute Journalistin, die heißt Düzen Tekkal. Die berichtet sehr viel über das Leid der Jesiden. Und die Jesiden sind ja auch, also meine Mutter sagt immer, die Jesiden sind eigentlich die wahren Kurdinnen. Und die werden ja auch sehr stark unterdrückt und sie informiert zum Beispiel sehr gut. Also Düzen Tekkal kann ich vom Herzen empfehlen.
Düzen Tekkal hat ja auch mega viel, auch gerade in dieser, also deswegen wissen Yassi und ich einfach da auch Bescheid, weil sie auch sehr viel, als die Proteste im Iran losgingen, da auch sehr, sehr viel aktiv gepostet hat und Leute aufgeklärt hat. Und genau, seitdem folgen wir ihr eben mit Two Persians in a Pot. Und da sehen wir auch immer, stimmt, sie setzt sich jetzt nicht nur für das iranische Volk ein, sondern wirklich für viele verschiedene Ethnien und Länder und Völker und Menschen. Ja, nee, aber mega cool, dass du jetzt auch hier eben aufmerksam auf das wichtige Thema aufmerksam machst. Und vor allem als
Ich habe noch eine Frage tatsächlich.
Oh, ja, Ernst. Bitte. Mir wurde hier gerade gewunken von einer anderen Cam-Seite.
Ich habe gewunken aus der Südstadt nach Nippes. ich habe mich, weil du es gerade eben angeführt hast, so ist, ihr habt eine komplett eigene Kultur. Ihr habt zum Beispiel eigene Stile mit den Haaren und so. Selbst ich kenne mich da einfach ehrlich gesagt überhaupt nicht aus. Was sind denn so... was sind denn so die, sag ich jetzt mal, Eckpfeiler der Dinge, die wir kennen müssen? Also, wie würdest du das beschreiben? Wenn ich jetzt zum Beispiel an den Iran denke, würde ich jetzt so sagen, was ist speziell bei uns? Ist Nojos, die Musik, das Essen und so weiter. Was wäre das für die Kurden?
Also tatsächlich, das, was wir ja mit euch... Iran und Thailand, wir haben auch das Neujahrsfest, nämlich Nevros heißt es bei uns. Mhm. Das wäre zum Beispiel eine Sache. Dann natürlich die ganze Musik. Wir Kurden haben sehr, sehr melancholische Musik oder sehr, sehr Partymusik, die dann auf jeder Hochzeit gespielt wird. Kurden sind nämlich bekannt dafür, die Halai Masters zu sein, unter anderem. Ich kenne sehr viele türkische Freundinnen, die immer zu mir sagen, so, ey, Delal, du bist Kurdin, ich mache jetzt Halai an, du musst jetzt hier abgehen und so. Also wir haben ganz viele verschiedene kulturelle Tänze. Dann haben wir Flechtfrisuren, die einfach sehr kurdisch sind, sagen wir mal. Ganz viel speziellen Schmuck. Tattoos sind auf jeden Fall bei uns auch ein sehr großes Ding. Zum Beispiel Handtattoos.
Aber auch so mit Henna?
Auch mit Henna, aber wir haben das eher, glaube ich, mit etwas anderem gemacht. Also das waren so richtige Tattoos, die auch permanent bleiben. Henna geht ja immer nach einer Zeit weg.
Hattest du vielleicht zufällig so eine Flechtfrisur oder sowas? Hast du vielleicht ein Foto, was du uns geben kannst, was wir posten können? Weil sowas will ich ja immer sehr gerne sehen. Ja. Ne? Das finde ich super interessant.
Ich auch. Von den Flechtfrisuren tatsächlich nicht, aber ich habe ein Foto von mir in kurdischer Tracht. Das könnte ich euch geben. Aber damals habe ich noch ein paar Kilos mehr gewogen. Zu meiner Beleidigung.
Das ist kein Problem für unsere Community.
Aber ja, das kann ich auf jeden Fall zeigen. Und warte, gab es dann noch etwas? Nee, ich glaube, jetzt gerade fällt mir das nicht
alles, an. Was wir noch herausfinden, ja, schmeißen wir euch ins Feed bzw. in die Story, damit wir uns das alle mal angucken können.
Ja, aber was ich gerade sagen wollte, bevor mir wild zugewunken wurde von Frau Jasmine, Delal, als Journalistin, hast du erzählt, arbeitest du ja auch einfach vermehrt in den öffentlich-rechtlichen Programmen. Also Jasmin und ich arbeiten ja für einen Privatsender und du bist eben bei den Öffentlichen.
Ich habe eine Sache vergessen.
Oh my God.
Ich habe richtig erschreckt.
Ein Teil von kurdischer Kultur sind natürlich auch kurdische Slogans und die kurdischen Sprüche. Ein sehr bekannter kurdischer Slogan ist zum Beispiel, der auch in der jetzigen Iran-Revolution benutzt wird, Jinjian Azadi.
Ja.
Das heißt ja Frau, Leben, Freiheit. Genau, das wollte ich auch noch sagen.
Ja, stimmt.
Tut mir leid.
In der einen Folge, in der wir darüber geredet haben, eben über Frauen, Leben, Freiheit, haben wir auch natürlich erklärt, woher das originally kommt. Nämlich nicht aus dem Persischen, sondern aus dem Kurdischen. Das haben wir natürlich ganz journalistisch korrekt berichtet. Ne? Ja. Naja, auf jeden Fall. Also darf ich jetzt, ihr beiden, oder werde ich jetzt immer wieder...
Ja, du darfst. Entschuldigung.
Genau, also du bist bei den Öffentlichen, arbeitest du. Nicht so wie Assi und ich bei einem Privatsender. Wie ist denn da so der Alltag, wenn du arbeitest? Gibt es überhaupt einen Alltag?
Ja, ich arbeite ja momentan die ganze Zeit im Homeoffice, aber der Alltag ist eigentlich relativ gleich. Also es fängt an um 10 Uhr. Dort haben wir das erste Welcome-Meeting und wir starten immer mit einem Check-in, was immer ganz witzig ist. Und das kann zum Beispiel sein mit, also die Check-in-Frage kann immer sein, wenn du ein Getränk wärst, welches Getränk wärst du? Oder eine Check-in-Frage, die ich eingebracht habe, weil ich glaube, da ist zum Beispiel, welche Kardashian bist du heute? Das finde ich halt auch immer ganz witzig.
Oh.
Und ja. Dann, nachdem wir uns alle sehr herzlich begrüßt haben, spricht dann meistens die Produktleitung und sagt halt, was gerade ansteht. Und meistens, ich bin ja Host bei dem Format, also Moderatorin. Also ich rede jetzt beim Alltag von auf null. Meistens haben die dann schon ein paar Skripte für mich ready, die ich dann einfach direkt aufnehmen soll. Aber meistens kann es dann auch nicht der Fall sein. Und dann überlegen wir uns halt neu ein Thema aus, was gerade so Trend ist in der Woche. Und ich bin ja nicht nur Host, also ich bin da auch Autorin, denn das ist ein Format, was sich auch mit meiner eigenen Lebenswelt beschäftigt. Deswegen ist es für mich sehr leicht, sich da Themen rauszusuchen. Und dann gibt die Produktleitung eigentlich jedem eine Aufgabe auf. Jemand soll ein Skript schreiben und meine Aufgabe ist dann immer entweder Skript schreiben oder ich mache mich direkt an die Arbeit und filme. Und wenn ich von zu Hause aus arbeite, dann sieht es so aus, dass ich erstmal mein ganzes Greenscreen-Studio aufbaue und dann immer gucke, dass es die richtige Perspektive ist. Ich habe auch ein ganzes Ringlicht mit Stativ. Und dann.
Wow, das heißt, du machst alles wirklich alleine. Du nimmst dich alleine auf.
Ja, ich mache wirklich alles alleine. Weil da hat natürlich, mein Arbeitsplatz hat da sehr viel Verständnis für. Das ist der Bayerische Rundfunk in München und ich sitze gerade in NRW. Denn ich bin ja noch Studentin und ich will mein Studium durchziehen. Deswegen sind die da sehr verständnisvoll, was ich auch sehr schätze. Und ja, dann sieht es so aus, ich filme die Sachen ab und dann schicke ich das ab und dann nehmen die das ab und meistens ist es dann immer okay und die sagen dann, okay, wir übernehmen es. Und wenn nicht, dann drehe ich das halt nochmal.
Und jetzt warst du ja letztens bei uns bei RTL zu Besuch und du hast schon während deines Besuchs gesagt, oh mein Gott, es ist so anders und so. Inwiefern war das für dich anders, was so den Arbeitsalltag angeht? Was waren so die gravierendsten Unterschiede?
Also ich glaube echt, einer der gravierendsten Unterschiede war einfach mein erster Eindruck, als ich reingekommen bin. Weil ich habe das auch schon Yassi erzählt, direkt am Tag, weil ich war einfach so baff. Und mein erster Tag im Bayerischen Rundfunk, natürlich, man sieht überall, Diversität fehlt und Diversität da und da und ich habe mir immer so gedacht, ach, vielleicht kann das gar nicht so schlimm sein, ne? Und bis ich beim Bayerischen Rundfunk war, hatte ich ja noch gar keine journalistischen Erfahrungen. Und dann mein erster Tag. Ich bin in dieses Funkhaus gekommen. Ich war Gott sei Dank nicht alleine. Ich hatte noch meine vier anderen Menschen mit, die auch Teil des Programms sind. Und wir haben alle fünf realisiert, warum dieses Programm da gerade stattfindet, was wir gerade machen und wie sehr wir wirklich Diversität brauchen in den Öffentlich-Rechtlichen. Und im Vergleich zu RTL, ich bin halt reingekommen und es war schon eine ganz andere Welt bei RTL. Da habe ich einfach viel mehr Menschen gesehen, die so aussehen wie ich auch und ich bin nicht so krass aufgefallen, also, und ich bin nicht so sehr aufgefallen, wie ich es im Bayerischen Rundfunk tue. Ich fand es einfach sehr schön und habe mich halt instant wohlgefühlt, muss ich sagen. Und ich dachte mir so, oh mein Gott, warum ist es noch nicht so beim Bayerischen Rundfunk? Und es macht halt einfach eine komplett andere Atmosphäre, weil du fühlst dich nicht komplett alleine. Allein jetzt mit Yassi als Mentorin und wie ich mit ihr durch RTL gelaufen bin, das hat mir schon einen kleinen Push gegeben und ich habe mich wohlgefühlt und das war einfach was ganz anderes als wäre Yassi jetzt nicht Yassi, sagen wir mal so.
Bei den Öffentlichen sind einfach nun mal auch viele ältere Leute und ich glaube, das dauert einfach so, bis die Generationen immer diverser werden, weil ich habe ganz oft auch bei uns das Gefühl, bei uns ist immer auch noch Luft nach oben, obwohl es schon natürlich auch allein in unserem Team super ist, ne? Jasja und ich sind in einem Team, dann haben wir noch andere Menschen mit internationalen Wurzeln und so weiter, aber trotzdem hat man ja auch immer an seinem eigenen Arbeitsplatz das Gefühl, da ist auf jeden Fall Luft nach oben, was ja auch gut ist. Aber ich glaube halt, ja, gerade bei den Öffentlich-Rechtlichen dauert es vielleicht einfach ein bisschen länger, war jetzt immer so mein Gefühl von außen. Ne? Ich kann es ja nicht so gut beurteilen, aber ja.
Ja, also ich meine, wie du gerade eben gesagt hast, da ist ja immer Luft nach oben. Und wer entscheidet denn, wann es nicht mehr Luft nach oben ist? Also wer sagt denn, wann reicht die Diversität? Das wäre ja komplett banal, sagen wir mal so. Und ich glaube, vielleicht liegt es auch bei den Öffentlich-Rechtlichen einfach daran, dass man braucht halt einfach immer einen Studienabschluss und dementsprechend dann auch eine Journalistenschule oder du machst halt eben deinen Master. Und es ist halt eben so, dass bei POCs nochmal andere Faktoren mitspielen, warum nicht jeder jetzt mal, sagen wir mal, studiert oder warum nicht jeder, Thema Chancenungleichheit. Das ist schon ein großes Thema. Ich meine, ich bin jetzt auch die Erste in meiner Familie, die überhaupt so wirklich studiert. Die so überhaupt wirklich ihren Abschluss gemacht hat, weil ich komme nicht aus einer Akademikerfamilie. Und wenn du nicht aus einer Akademikerfamilie kommst, die Wahrscheinlichkeit, dass du dann eben auch einen akademischen Weg gehst, ist halt leider etwas geringer, als wenn du schon Akademikereltern hast.
Ja.
Und jetzt sind ja immer mehr Programme, die halt dafür da sind, dass du auch ohne Studienabschluss da rein kannst, sagen wir mal, in die Medien.
Ja.
Aber ich muss halt sagen, Diversität fehlt ja nicht nur in den Medien, beziehungsweise in den Medien ist es sichtbar. Man merkt es ja bei den Berichten oder bei Sonstigem, dass es dort einfach fehlt. Aber sagen wir mal, die Fashion-Branche oder die Regiebranche, also die Filmbranche, das ist dort alles auch nötig. Und da muss sich auch was verändern.
Ja, das stimmt. Aber sag mal ganz kurz, ich habe es vielleicht vorhin nicht richtig mitbekommen oder du hast es gar nicht gesagt. Was studierst du denn genau?
Also, ich sag immer, ich studiere etwas mit Medien, weil mein Studienname ist sehr, sehr lang. Und ich habe es wirklich einfach nur studiert, weil ich etwas mit Medien machen wollte.
Okay.
Weil ich wusste schon immer, ich will Journalistin werden, aber ich wusste nie so wirklich wie. Ich weiß, man brauchte immer Erfahrungen, aber egal, wo ich mich beworben habe, ich wurde überall abgelehnt. Und diese ganzen Journalistenschulen waren halt alle privat und ich habe kein Geld. Mhm. Also ich arbeite ja schon, seitdem ich eigentlich nicht mal arbeiten darf, seitdem ich 14 bin, weil ich schon immer mir meinen eigenen Lifestyle finanziere. Ich studiere auf jeden Fall Transkulturalität, Medien, Sprachen, Text in einer globalisierten Gesellschaft. Sehr langer Name, ein neu eingeführter Studiengang, erst seit 2018 und deswegen sage ich lieber etwas mit Medien.
Oh mein Gott.
Ja. Was aber auch ein bisschen blöd ist, weil im Endeffekt fragt jeder.
Ja, verstehe okay, ich.
Und dann sage ich es trotzdem.
Delal, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Und natürlich viel Erfolg in deinem Studium und auf deinem Weg als Journalistin. Ich finde es mega, dass du bei uns warst, dass wir dich kennengelernt haben. Auch bei RTL, komm mal nochmal vorbei, bitte.
Super gerne.
Vielleicht führt dich dein Weg ja auch auf die RTL-Journalistenschule. Ich will es nur kurz angeteased haben.
Mal schauen, mal schauen.
Just saying.
Wir bleiben gespannt, sag ich immer.
Mega. Vielen, vielen Dank wirklich, dass du da warst und mit uns gesprochen hast und alles über dich erzählt hast. Und ja, krass, damit sind wir schon am Ende der Folge.
Ja, ich bedanke mich natürlich auch bei euch, dass ihr mir den Raum gegeben habt, zu sprechen und eine Möglichkeit, auch mal meine Gedanken zu teilen. Deswegen vielen, vielen Dank.
Sehr gerne.
An euch
sehr
beide.
Gerne. Sehr gerne. Voll schön, dass du da warst. Und wir sind am Ende dieser Folge, aber wir müssen uns auch tatsächlich ein bisschen verabschieden für eine gewisse Zeit. Zumindest.
Oh mein Gott.
Wir machen kein großes Drama draus. Wir haben es angekündigt und angeteased. Jetzt ist sie da, unsere Sommerpause. Nahal und ich haben teilweise sehr intensive Arbeitswochen noch vor uns und müssen echt zwischendurch ein bisschen auftanken. Deswegen vielen, vielen Dank für eine ganz, ganz tolle Staffel, Season, whatever, von Two Persians in a Pod, dass ihr zuhört, dass ihr von Anfang an dabei wart. Und ja, wir hören uns Anfang September in alter Frische wieder.
Ja, siehst du, dauert gar nicht mehr so lange. Ist ja quasi nur noch ein Monat. Bis dahin, bleibt gesund, Buso Baral, und schaut auf jeden Fall bei Instagram vorbei. Da packen wir uns Bilder und Highlights in die Story-Highlights und alles und ja, zeigen euch mal Delal in schöner Tracht.
Ja. Ich freue mich schon drauf. Tschüss, ihr Lieben.
Ciao.
Frohe Dafis.
Bye.
Hallo, liebe Hundefreunde. In der aktuellen Ausgabe von Iswas Dog erzählt uns Lisa, wie sie Raketenwissenschaft nutzen konnte, um ihren Pflegehund Mia auf ihr neues für immer Zuhause vorbereiten zu können. Was sich genau dahinter verbirgt, erfahrt ihr überall, wo es Podcasts gibt. Und natürlich bekommt ihr auch wieder viele gute Tipps von unserer Hundeexpertin Melanie Lippisch. Wir hören uns also bei
Iswas Dog. Ein Herrchen möchte lernen, seinen Hund besser zu verstehen. Mit Malte Asmus.
Dir hat dieser Podcast gefallen? Dann klicke jetzt auf Abonnieren und empfehle ihn weiter. Bleib immer auf dem Laufenden und folge uns bei Twitter, Instagram und Facebook. Mehr Podcasts findest du auf meinpodcast.de.